Herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge von Brain Pain. Mein Name ist Timon und ich bin sehr froh, dass wir jetzt endlich angefangen haben. Mir gegenüber die Geteilte geschaltet. Florian Heider, guten Tag.
Hallo, das ist schön. Ich habe hier 20 Minuten geredet, aber danke. Fuck you too. So, wie geht's?
Ja, nee, ah, komm, ich so viele Sachen, über die wir jetzt nicht unbedingt reden müssen.
Ja, natürlich. Ich habe auch nur ehrliches Interesse vorgetäuscht. So, aber währenddessen auch Marvel Snap gespielt. So, auf jeden Fall. Wie geht's dir, Timon?
Es ist eigentlich bei dir nur so ein voraufgenommenes Webcam-Bild, was du dann einfach immer nur abspielst, während ich so rede und du immer so,
Schnitt. Aber es ist quasi, ja. Ja, genau, immer dasselbe auch. Und dann, sag bloß. Aber so eine ganz kleine Schleife. Sag bloß. Und dann gehe ich so mit der Hand zum Kinn und dann ist wieder ein Schnitt. Sag bloß.
Dass der Arm plötzlich. Man sieht einfach immer so ganz harten Cut. Mir hat auch ein Kollege erzählt, er hat einen in der Uni, der das auch macht, der dann einfach so ein Ding von sich aufgenommen hat über OBS und das dann im Zoom-Call immer ausspielt. Und dann fällt das halt immer auf, wenn alle in der Vorlesung in die Breakout-Sessions gehen und er dann mit dem Dozenten alleine in dem Hauptraum sitzt und immer noch so,
Oh Gott, das ist geil. Es wäre auch gut, wenn ich hier einfach ein Greenscreen stehen habe und da habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, oder ja, die Aufnahme eingeblendet, aber sie geht nur bis, also quasi bis zur, im mittleren Teil des Bildschirms und dann siehst du, während du so mit mir redest, so meine Hand mit dem Handy aus dem anderen kommen, so hinten raus, also Flo, so, oh fuck,
ja. Oder plötzlich gehst du einfach so nur in Unterhose und so einer Chipstüte in der Hand so an der Seite vorbei.
Ich komme erst ins Zimmer. Also dich, die nur mit Shorts und Bierwampe und Chips, also oh fuck, läuft schon. Und das ist, ich muss auch so Sachen sagen, die ich sonst nie sage. Also ich hocke dann da und sage, ja, Potzblitz. Also, das dubios. Potzblitz. Und ich so, ho? Und aber auch immer so ganz viel mehr, so viel mehr Gestik. Also, boah, nein!
Naja. Potzblitz ist auch auf einer Stufe wie dieses Hochspringen und dann die Fersen so aneinander schlagen. Das
heißt, ah, du bringst mich auf was. Ja, das muss ich auch wieder machen. Ah, herrlich.
Beim Thema Redewendung ist mir übrigens eingefallen, also da, ich weiß erstmal nicht, woher Potzblitz kommt. Was ist ein Potz?
Ich google dich. Lass mal die auch wissen.
Und dann wollte ich kurz in den Raum werfen, dass ich die Redewendung Schlag mich tot wahnsinnig brutal finde. Also irgendwer muss sich ja die mal ausgedacht haben und sich gedacht haben, erschlag mich einfach mit bloßer Faust, dass ich sterbe. Das ist eine gute Redewendung.
Vor allem, wenn wir mal wieder ins dunkle Mittelalter gleiten wollen, was ja bei uns das Roman Empire ist, da war es wahrscheinlich wirklich so, oh nee, komm, schlag mich tot. Und dann wird er totgeschlagen.
Ja, das ist auch so, als dass sich das durchgesetzt hat als Redewendung, das als Forderung an den anderen zu stellen, dich selber totzuschlagen.
Du musst halt super aufpassen, wenn Leute das heutzutage noch wörtlich nehmen, das ist vorbei.
Boah, also wenn die Redewendung gewesen wäre, schlag dich tot, hätte ich noch verstanden, dass man so Unheil von sich abwendet, weißt du?
Ja.
Aber schlag mich tot ist ja schon provokant fast.
Es ist ein bisschen.
Komm doch her, schlag doch.
Schlag mich tot. Ja, stimmt. Oh Mann, ey. Ein falscher Satz, dann bist du platt.
Und Potzblitz, so. Wo kommt das jetzt her?
Ich habe einen Sternartikel mit dem Titel Noch Fragen. Woher kommt die Redewendung Potzblitz? gefunden.
Auch geiler Folgentitel eigentlich. Schreibt mir das als ein Wort.
Noch Fragen?
Nee, Potzblitz.
Achso, Potzblitz. Schreibt mal in einem Wort, ja. P-O-T-Z, Blitz.
Potzblitz.
In einem Wort. Potzblitz können wir gerne. Schreib's auf jeden Fall auf. Ja. Das ist gut. Also hier steht: In Zeiten, in denen die Menschen gottesfürchtiger waren als heute, wurde der Name Gottes und religiöse Begriffe aus tiefer Ehrfurcht in Flüchen vermieden. Mhm. Gott wurde dann leicht verfremdet, zum Beispiel zu Box. Box?
Box?
Oh mein Moment. Box!
B-O-X oder?
B-O-X, wie die Box, ja. Also es war, da ist aber ziemlich boxlos. Bots?
Grüß Box.
Das war eine boxlose Menge Butter. Also, boah.
Ist das eine Boxesanbieterin da vorne?
Das ist. Ich habe mein Internet über die Fritz Gott. What's in the God? Okay, man muss es auch umgekehrt natürlich nehmen. Boah, okay, fuck. Das ist ja. Dann bist du ja als Boxer auch ein Gotter.
Ja, ein Gotter. Also man hat Box was gesagt,
das,
oder?
Was war das? Boxesanbeterin.
Boxesanbeterin, ne?
Box sei Dank. Also, Box. Box.
Lieber Box. Oh Gott. Also wenn ich Gott wäre, dann würde ich diesen Cheat nicht gelten lassen, dass man meinen Namen verwendet, indem man einfach Box sagt.
Heilige Maria, Mutter Boxes. Oh Gott. Heißt Gottfried dann auch Boxfried? Ich weiß es
nicht. Ist es dann nicht Beatbox, sondern Beatgott?
Stimmt. Das ist ja auch eine Beatboxerie. Diese ganzen Beatboxen Leute, ey.
So. Wow, was ein beschissener Lifehack. Das ist wie, wenn man sagt, man darf kein Fleisch essen und das dann in Maultaschen einpackt, weil dann sieht's Box nicht.
Entschuldigung. Box sieht alles. Das ist doch wirklich so, Jesus. Entschuldigung, Jesus hockt daheim im Himmel. Auf der Couch, Disc, da Chips. Gott kommt rein, haut die Tür wieder zu. Das ist der beschisseste Lifehack, den ich jemals hatte. Also, was ist los, Box?
Das ist wie wenn du von deiner Freundesgruppe einen Spitznamen bekommst, den du wirklich gar nicht haben möchtest, aber alle den einfach durchziehen, so über Jahre.
Oh, voll. Das ist wie Flo-Klo. Oh, scheiße.
Ich heiße nicht Box, ich heiße Gott.
Die Faustboxes.
Das ist wie hier mit Gubi Fortnite.
Gubi Fortnite, ich vergaß mich schon wieder fast.
So, okay. Ja, also, wir haben mehrere coole Namen für Gott gehabt.
Ja. Moment. Jetzt hab ich's. Gott wurde dann leicht verfremdet, zum Beispiel zu Box.
Ja. Ja, wir müssen jetzt mal Progress machen, ja, okay.
Ja. Box, Bots.
Simon, ich kann jetzt. Nur zu dieser einfachen Lifehacks, um Gott nicht zu erzürnen. Gott, Tipp 3 wird er hassen. Aber dann muss es wahrscheinlich damals so Buzzfeed-Artikel gegeben haben, die 7 coolsten Namen, wenn du auf Gott schwören willst, aber ihn nicht in den Mund nehmen möchtest.
Bei Reddit stand dann auch so, nehmt ihr lieber Bots oder Box?
bei so Instagram-Umfragen.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja.
Also, zum Beispiel zu Box, Bots oder Bots. Und so entstand dann die kurzfristige Variante des Gottesblitzes.
Ja, also sowas wie vom Schlag getroffen werden oder sowas.
Ich schätze, also Potzblitz und Donnerwetter ist ein Kraftausdruck, der seiner Herkunft nach
indirekt. Naja, Donnerwetter ist jetzt aber auch wenig Kraftausdruck, aber.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh. Also, ich das ja keiner gehört, mein Windows ist gerade ausgeflippt. Mhm.
Eigentlich ist es der Gottblitz. Und die haben Potzblitz. Ja. Okay.
Der Gottes.
Da bin ich froh, dass es nicht der Boxblitz geworden ist, der sich wahrscheinlich aus einfach artikulatorischen Gründen nicht durchgesetzt hat.
Boxblitz.
Boxblitz.
Oh, das ist der Hammer, ey. Oh, fuck. Und hier bei Google, also ich habe eingegeben, Potzblitz Etymologie. Ja? Und
ich glaube, das hat im Monat 3 Suchergebnisse. Das ist wirklich keiner sucht das.
Du musst auch, das ist mir neulich aufgefallen, ich habe für irgendein Spiel habe ich was gesucht und ich habe mir gedacht, es ist echt wichtig, so eine Anfrage bei Google sehr zu präzisieren. Sowas wie, stimmt jetzt so nicht, Dying Light 2, verficktes drittes Level, Messer, halb kaputt, Angreifer böse,
ja.
Wie besiegen.
Ja, genau, du musst es so machen.
Auf jeden Fall steht hier drunter bei Google doch immer weitere Fragen, ne, die du dann so aufklappen kannst. Steht da. Woher kommt der Begriff Potzblitz? Was bedeutet Potzblitz? Wer sagte Potzblitz?
Und dann eine Liste von allen Menschen, die das jemals benutzt haben.
Dann kommt Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg. sagte vor der Sitzung, er hoffe auf eine klare Ansage vom GM-Verwaltungsrat.
Hä?
Und das war's.
Das hat ja gar nichts mit Potsblitz zu tun.
Hier steht, und da kommt aber drunter der Artikel, weil ich so, ah, okay, also Herr Gutenberg hat Potsblitz gesagt, der ist super. Wir nicht. Neuer Slogan für Automarke Opel, Potsblitz, Wirtschaft, SZ.de. Boah. Timon, wir haben so viel gelernt.
Wir haben richtig viel gelernt, ja.
Box, Bots oder Pots?
Holy shit. Und jetzt muss ich noch mal ein kleines Fass aufmachen, weil...
Ja, gerne.
Ich bin bei Wiktionary gelandet, bei Potsblitz. Und hier sind Synonyme für Potsblitz. Und ich würde jetzt einfach mal durchgehen. Also, alter Schwede. Klar. Donnerwetter hatten wir schon. Heiliger Bimbam. Aha. Nicht zu verwechseln mit dem heiligen Strohsack.
Oh ja, mein Gott, heiliger Strohsack. Ja, stimmt, ja.
Und noch die etwas alternativ weniger genutzte Variante, heiliges Kanonenrohr.
Oh, das nutzt man viel zu selten.
Ja. Hier sind wirklich ein paar Schätze dabei. Dann haben wir noch Junge. Manometer. So, und dann wird's irgendwann absurd. Jetzt wird's vulgär, meine Fresse. Dann kommt Mich laus der Affe.
Ja.
Eine fast schon logische Variante von Potsblitz, Potsdonner.
Potsdonner?
Ja, oder...
Hast du sie mal gehört?
Noch nie, nee. Ist auch nur rot markiert, also es gibt gar keinen Eintrag dazu.
Okay.
Potsdonnerwetter, Potsteufel, Potstausend, was ich auch sehr gerne mag, ist Sapperlot.
Das habe ich gerade. Bei mir kommt, woher kommt der Griff Sapperlot?
Und Wahnsinn und ich glaube, mein Schwein pfeift. Das sind alle Synonyme, die hier aufgelistet sind.
Geil. Das ist,
Ja, also hier ist, es kommt von Sackerlot. Sapperlot kommt von Sack. Jetzt sind wir aber, herzlich willkommen zum Linguistik-Podcast. Und Sacker kommt von Sakra und das könnte wahrscheinlich so sakral bedeuten, weißt du?
Ja, hier steht, in Bedeutung heiliger Name Gottes oder das französische Sacre. Lolo, keine Ahnung, ich bin nicht firm. Im Sinne von verfluchtes, in Klammer heiliges Schicksal oder heiliges Los.
Ja, oder Sakrament da, ist ja auch irgendwie in der Richtung.
Können wir da nicht sagen, so als Ausruf, heiliges Los.
Box los.
Oh Gott. Potsdam. Und hier Donnerlittchen, ne?
Ja.
Der Duden kennt auch die Form Donnerlütchen, ja, und führt den Bestandteil Littchen oder Lütchen auf das ostpreußische Wort Lichting für Blitz zurück.
Aha, laut dem Wörterbuch im Kreis. Wörterbuch?
Ja, stimmt schon. Er kann Littchen oder auch Lichtchen bedeuten, apropos Blitz, auch das schöne Potsblitz. Also es scheint was Ähnliches zu sein. Ableitung von Donner oder ostpreußisch Lichting ist gleich Blitz. Donnerlittchen, also Donner und Blitz quasi.
Ja, Sapperlot.
Heiliger
Bimbam. Was macht jetzt der Strohsack da? Ich hab's nicht ganz verstanden.
Warum ist der Strohsack heilig?
Und der Bimbam. Also der Bimbam wahrscheinlich wegen den Glocken der Kirche, oder?
Ich gehe schwer davon aus, dass es wieder so ein verbürgertes Ding ist.
Ja, aber also Bimbam ist ja auch ein, das ist ja ein Kinderwort. Der ist ja so wie Kaka oder Dingdong oder sowas, oder?
Ja, also ich kenne auch Leute, die den Penis als Bimbam bezeichnen.
Ich glaube, darum geht's jetzt hier mal nicht.
Heiliger Penis.
Aber also wenn man sagt, so heiliger Glockenschlag oder sowas, würde ich das noch verstehen, aber...
Ja, stimmt. Ja.
Aber heiliger Bimbam...
Ich weiß auch nicht. Weil ich habe gerade geguckt wegen Strohsack. Und dieser heilige Strohsack, ohne Scheiß, das
wo
soll die Stroh
steht der heilige Strohsack?
Im Museum. dieser heilige Strohsack, das soll die Strohunterlage in der Krippe von Bethlehem sein. Nach dem Motto, wenn das Kind heilig ist, das seine Mutter Maria in das Stroh gelegt hat, dann ist das Stroh eben auch mehr als nur Stroh.
Und das schon ist jetzt aber
ein heiliger Strohsack.
Aber das ist jetzt, man sucht sich jetzt auch wirklich die Sachen. Also man könnte dann auch sagen, heilige Krippe, heiliger Dachziegel, heilige Sandalen, die Füße Jesu bekleidet haben.
Ja, also ich denke mal.
Es ist ausgerechnet der Strohsack.
Es ist der Strohsack, in den Jesus in seiner ersten Nacht, noch bevor die Hirten und dann die Weisen aus dem Morgenland. Wir sind die drei Wesen aus dem Morgenland. Wow.
So, aber das ist die Herleitung für den Strohsack.
Also,
woher kommt jetzt das Kanonenrohr? In welcher Krippe stand das Kanonenrohr, was auch heilig ist?
Heiliges Kanonenrohr. Ein frühes Gedicht von Anton Alexander Graf von Auersperg.
Shout out. Come on.
Das kann mir doch keiner erzählen. Das denkt sich doch jemand aus.
Ich glaube, irgendwer sitzt da und es gibt einfach keine Google-Antwort dafür, dass wir das suchen. Und er schreibt es einfach so on the fly, damit irgendwas da mit diesem steht.
Ja, gerade so mit AI jetzt mittlerweile, oder KI mittlerweile. Ja, ja, also das kann mir keiner erzählen. Also ein frühes Gedicht, und jetzt kommt's, von Anton Alexander Graf von Auersperg. Aus dem Jahr 1831 enthält diese Metapher mit Spatzen und Lerchen. Ach, du heiliges Kanonenrohr ist ein überraschter Ausruf, dessen Herkunft nicht geklärt ist, der aber durch Karl Millökers, der Bettelstudent, populär wurde. Sagt mir gar nichts.
Gar noch nie irgendwelche Wörter davon. Ich kenne keine Wörter. Also der hat es da reingepackt in sein Gedicht und dann...
Ja.
Okay.
Hat sich das wohl so... Also es ist zumindest nicht geklärt. Interessant.
Das ist so, wie wenn Capital Bra das Wort Bra cool macht. Das wird dann auch in 300 Jahren dann in irgendeinem anderen Podcast analysiert.
Ich glaube, irgendwas muss da so sein, ja. Weil und hier habe ich die beste Antwort, weil gibt ja dann auch immer die die passenden Foreneinträge. Und hier wird gefragt, woher kommt der Ausdruck heiliges Kanonenrohr? Und da schreibt einer, der Ausdruck heiliges Kanonenrohr stammt von dir. Ich habe den vorher noch nie gehört.
Ach so, ja, dann haben wir das auch geklärt.
Way to go.
Und es kommt raus, dass jeder, der danach sucht, einfach selber der Erfinder dieses Begriffes war.
Du kannst halt irgendwas schreiben, ich liebe es. Boah, okay. Also, 8 Minuten waren wir vorher drin und ich hatte sehr viel Tränen in den Augen.
Ja.
Ah, oh, ey. Boxblitz.
So, ich hätte mehrere Sachen, mit denen ich einsteigen könnte. Boxblitz.
Ja, doch, können wir irgendwo, ne? Bei Gottesblitz. Ja, okay, ja. Ja, steig ein,
einmal,
wenn wir noch keinen Einstieg hatten.
Ja, ich merke, aber ich glaube, wir sind jetzt auch
leer gelacht. Jetzt wird ernst.
Ja, also, wir hatten letztes Mal den wunderbaren Folgentitel Mac Brain Pain 24, weil wir ja darüber geredet haben, dass seriöse Online-Shops immer den Titel 24 tragen. Und ich hatte auch gesagt, so, ja, falls ihr unseriöse Läden habt oder Namen, die so irgendwie klingen, schickt uns gerne sowas. Und einen habe ich mir rausgeschrieben, das war mein Favorit. Das Bestattungsunternehmen Abschied 24 hat wirklich mit äußerster Seriosität gepunktet. Es gibt sogar, also wir haben es per Mail zugeschickt bekommen.
Das ist echt, hast du geschaut, oder?
Es gibt ein Foto. Also ja. ich weiß nicht ganz, warum, aber es war offensichtlich notwendig, dass diese 24 bei diesem Konzept da noch reinkommt.
Okay, also Timon hat mir gerade ein Foto geschickt, und das ist keine Website, das ist der Laden.
Genau.
Also das Bestattungsunternehmen selbst. Abschied 24. Was ich mir jetzt vorstellen könnte.
Ja. Mac Abschied 24 hätte es ein bisschen besser gemacht.
Dann hätte das doch einen ganz anderen Klang. Also hätte ich gesagt, vielleicht meinen die damit, sie sind 24 Stunden am Tag zu erreichen.
Ja, das ist ja das Prinzip bei allen 24
Aber
Läden.
Ich glaub's nicht mal. Ich glaube, dass das Ding Abschied 24 heißt, aber die Leute nicht 24 Stunden am Tag erreichbar sind.
Ja,
glaubst du, dass der Laden immer offen hat?
Nee, also ich glaube nicht, der Laden hat offen, aber ich meine auch schon mal so Läden gesehen zu haben, also so Bestattungsinstitute, die auch sagen, sie sind wirklich rund um die Uhr erreichbar. Also wenn du da anrufst um 3
über die Hotline,
dann ist das so, nee, dann ist das, glaube ich, wirklich so wie in so Filmen, wenn dann so Ehepaar im Bett und dann klingelt auf der Seite des Mannes so das Telefon und er rollt sich so aus dem Schirm, hallo, Abschied 24 hier, und dann, wir haben einen Code, keine Ahnung, 37 oder so, und dann, dann weiß er wieder, es ist Zeit, die weißen Handschuhe anzuziehen und den Wagen
zu fahren. Und dann küsst er seine Frau noch so auf die Wange, sie so, ich schlaf noch ein bisschen, also, ja, Schatz. Und dann, ja, ich verstehe schon. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Glaubst du, geht auch auf Versehen ran und sagt, ah, ich bin todmüde, oh, zu früh?
Oh, so in ein Fettnäpfchen.
Immer, der kommt immer irgendwie so, ah, nee, ja, Entschuldigung.
Ja.
Ja, nee, kann ich verstehen. Okay, aber es ist
aber, Entschuldigung, mir ist gerade beim Schreiben der Notizen der Kuli leer gegangen. Das ist ja wirklich das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann. Oh, ist das ist so schlimm gerade.
Ich könnte sterben vor Wut. Oh. Die ganze Zeit. Ja, ja. Also ich finde aber Abschied 24 hört sich so schlimm an.
Ja.
Das ist so. Ich finde, nenn es doch einfach Abschied.
Make
und
Abschied.
Dann schreib 24 Stunden erreichbar oder sowas. Also irgendwas in der Richtung. Schreib vor allem auch nicht jetzt neu 24 Stunden Hotline.
Nee,
das
also,
ist auch schwierig.
Ja, das Bestattungsunternehmen ist jetzt nichts, was mit neuen, coolen Slogans irgendwie punkten sollte. Es sollte Nein. möglichst unaufgeregt sein.
Totschick. Oh. ich verstehe. Es ist belastend. Sieht einfach schrecklich aus. Hat auch eher sowas von irgendeinem Lotto-Totto-Geschäft dann.
Vielleicht kannst du nebenbei auch einen Wettschein ausfüllen. So.
Ja, das wäre halt so gut, weil du kannst halt auch sagen, so ja, also diesen Sarg hier aus stabiler Eiche, der wird sie dann ungefähr 860 Euro kosten, also zumindest die Hälfte davon. Die andere Hälfte könnten sie jetzt vielleicht schon ganz locker zahlen, wenn sie diesen Wettschein ausfüllen. Na, wie sieht's denn aus bei Ihnen? So ein bisschen Lotto-Totto? Ja, das wäre gut.
Das ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, wenn man einen Kiosk macht, mach irgendwie Lotto die Miete oder sowas. Weißt du, also du hast so irgendwie Lotto, Zigaretten und das andere ist dann irgendwie über die restlichen Sachen, die in dem Kiosk sind. Und dann braucht man einfach so als Bestatter auch so zwei, drei Standbeine, die man dann noch in seinem Laden direkt anbieten könnte.
Also ich habe gerade überlegt, es ist ein bisschen morbide, ich weiß, aber manchmal sind wir eben spartomodig. Aber glaubst du, ich meine, eine Bestattung, Beerdigung und so weiter sind nicht günstig. Und um sich Geld zu sparen, glaubst du, man könnte sich Beerdigungen sponsoren lassen? Und um Kniff zu bekommen, dass es jetzt nicht ganz so schlimm wirkt, würdest du deine Beerdigung, um deinen Liebsten Geld zu ersparen, von vornherein jetzt schon mal so einen Werbedeal für später abschließen? So, keine Ahnung, McDonald's.
Ja, also ich glaube, wenn jetzt die große Check24-Bestattung kommt von mir, wo dann auf dem Sarg noch so jetzt 30% sparen und so. Also, man spart schon Geld dann damit.
Ich meine, überleg mal, wenn du sagst, du hast dafür an sich einen gut gemachten Sarg und während dein Sarg runtergefahren wird, liegt ein Big Mac drauf und als Bestattungsmusik läuft einfach gut. Bei McDonald's ist es einfach gut. Das ist schon gut, ey.
Also, ich meine, also es gibt ja Influencer, die alles kommerzialisieren. Und warum möchtest du nicht deinen Liebsten noch ein bisschen Geld mitgeben dann am Ende? Ja. Und na, es ist eh egal, nutz die Option, mach es einfach.
Ja, kannst du auch von einer Death-Metal-Band sponsern lassen, die da auch spielt.
Kann man den Sarg dann von der Steuer absetzen, weil das ja Ausgaben sind für.
Naja, wenn du, sagen wir mal, du hast der Sarg wurde durch Bestandteile bei irgendeinem Baumarkt gezimmert.
Ja, wobei das dann wahrscheinlich so ist wie bei den Klamotten, die man auch nicht absetzen kann, weil dann.
Stimmt.
Ne, also da gibt's bestimmt irgendwie so ein Steuerschlupfloch vom Staat, dass man sagt, nee, das ist auch für private Zwecke hier, weil
ja, sie können den Sarg auch anderweitig einsetzen.
So, ja, ich verstehe schon. Lassen wir das, wir ein bisschen lebendiger, denn ich muss eine wichtige Sache mit dir besprechen, es tut mir leid, aber wir sind in einem Bereich, da gibt es nicht oft Neuigkeiten, aber wenn, dann muss darüber
meine
gesprochen
Gesundheit.
Werden.
Meine Gesundheit.
Weißt du, es gibt so Branchen, da ändert sich schnell vieles. Digitales, KI oder Technologie, Smartphones und so. Und dann gibt es Branchen, da ändert sich nicht so oft was Neues.
Ja.
Oder irgendwas. Aber manchmal doch. Und da muss man drüber reden. Denn wir sind in der Welt der Nudeln. Und es gibt Neuigkeiten aus der Nudelwelt. Es wurde nämlich eine neue Nudelsorte erfunden.
Yes!
Weil wir kennen sie alle. Farfalle, Penne, Rigatoni, Spaghetti.
Wir hatten ja auch schon mal diese Nudeldinger, ne? Weißt du noch? Da hatten wir auch
so ein Bild genau.
Mit den verschiedenen Nudelsorten. Und ganz kurz, weißt du noch, wir haben uns doch darüber unterhalten, wie krass das ist, dass es manche unfassbar bekannten Gedichte gibt, die erst vor, keine Ahnung, 50 Jahren erfunden wurden oder 30 oder so. Weißt du das noch? Da waren noch ein paar, ich kann dir jetzt keine mehr sagen natürlich.
Ja, ja.
Aber okay, ich bin sehr gespannt. Also es tut sich ja doch noch was.
Genau. Und jetzt gibt es nämlich eine neue Sorte, die erfunden wurde.
Ja.
Und zwar gibt es einen amerikanischen Food-Podcaster, Dan Pashman. Shoutout an unseren Kollegen. Und der ist an die Nudel aus einem wissenschaftlichen Standpunkt rangegangen. Der hat nämlich gesagt, eine Nudel zeichnet sich durch drei Sachen aus. Mhm. Das ist Forkability, also wie gut du die auf also deine
Gabel
aufpieksen kannst und wie gut sie da ist. Dann Sauceability, also wie gut sie Soße hält. Und Tooth-Sinkability, also wie, hier steht, wie satisfying es ist, darauf zu beißen.
Ja.
Und er hat gesagt, das Problem vieler Nudelsorten ist, dass sie nur eine oder zwei Punkte erfüllen, aber selten alle drei. Mhm. Also die Spaghetti bindet keine Soße gut, außer es ist so eine angeraute, Bronze gedrückte Spaghetti, aber ist trotzdem schwierig, auf die Gabel zu bekommen, zum Beispiel.
Ja.
Ne? Oder manche, ja, die können die Soße einfach nicht so einfangen, oder manche schon, aber die machen nicht so Bock zu kauen.
Ja, oder ne? Sie flutschen ja ständig von der Gabel weg, wenn du sie irgendwie, ja, okay.
Oder so. Und deshalb ist er rangegangen, 2019, und hat 3 Jahre lang eine Nudelsorte entwickelt. Hier steht bei Wikipedia, invented 2021. Also offensichtlich ging es vorher schon los. Ja. War lange in Entwicklung. Und jetzt ist sie 2021, also schon vor ein paar Jahren, rausgekommen. Aber wir müssen darüber berichten, weil ich glaube, zu wenig kennen die. Und ich glaube, die hat sogar einen Preis gewonnen für die beste Erfindung von irgendeinem amerikanischen Magazin oder so. Also
okay.
Die beste Erfindung des ganzen Jahres war dann einfach eine Nudel.
Das war ein sehr lahmes Jahr, ne? War das das Corona-Jahr?
Und zwar ist es die Cascatelli. Und so sieht das Ganze aus. Ich werde es dann auch in die Insta-Story teilen. Eine Form, also sie sieht ein bisschen aus wie eine Rutsche, würde ich sagen. Oder
ja, stimmt. So, gerade die linke, so Kinderspielplatz, hinten hochklettern, vorne rutschen, wie so eine Rutsche normalerweise funktioniert. Ja,
genau,
ja,
mit so einer Bahn und die Seitenwände der Rutsche sind quasi so gewellt.
Ja.
Und hier steht auch, es ist angelehnt an, also es, deshalb heißt es auch Cascatelli, an eine Kaskade, an einen Wasserfall. So, das soll die Form so widerspiegeln. Und diese Form ist offensichtlich so geil, dass die Soße wunderbar bindet, du sie wunderbar aufpieksen kannst und sie auch Spaß macht, im Mund darauf rumzukauen.
Ist die auf der, weil du siehst es ja links, aber es kann auch sein, weil sie ja so auffliegt, ist sie auf der einen Seite mehr gebogen als auf der anderen? Weil bei der rechten Version sieht es nicht ganz so aus. Siehst du das?
Auf einer Seite ist sie mehr gebogen?
Schau mal, weil hier geht's ja relativ gerade hoch, ja?
Ja.
Und dann hat's ja diese Biegung.
Ja.
Aber bei der rechten Abbildung sieht's ja aus, als wäre sie auf beiden Seiten so gebogen. Oder sehe ich das nicht?
Ich glaube, es kommt ganz drauf an, wie man die presst. Es gibt noch ein anderes Foto, aber sie ist schon auf einer Seite mehr. Hier ist nämlich der seitliche Mugshot, würde ich jetzt mal sagen.
Jawohl.
So, da.
Ja, okay. Ne? Mhm. Also eigentlich dann auch wie so eine kleine, ganz mal etwas schiefe Kelle.
Ja.
Wenn das so.
Ja. Gibt's auch noch von oben, ich erspare uns das mal. Kochzeit 13 bis 17 Minuten, also alles wie gehabt. Und ja, das ist die neue Nudel, die vielleicht beste Nudel der Welt. Ich werde mal schauen, dass wir sie irgendwann mal probieren werden.
Hast du geguckt, ob es die irgendwo bei uns gibt?
Habe ich jetzt nicht, aber man kann sie bestimmt irgendwo online kaufen.
Ja.
Aber ich muss sagen, also, die sieht schon ganz gut aus. Also so eine Farfalla hat zum Beispiel diesen Schleifknoten in der Mitte, das macht Spaß, darauf rumzukauen. Und ich würde sagen, hier ist der große Vorteil erstmal durch diese Biegung und durch diese Knickung wird wahnsinnig gut Soße aufgenommen. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil.
Absolut, ja. Egal von welcher Seite gefühlt, also außer an der Seite. Also egal, ob oben oder unten, du nimmst ein bisschen was auf. Ja,
Genau. Ich glaube, die kannst du auch ganz gut aufpieksen, weil die wahrscheinlich so, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen kürzer als ein kleiner Finger vielleicht ist.
Ich glaube, du kannst sie immer gut, auch da, ne? Also so gefühlt 90% der Fälle, egal wie sie liegt, kannst du sie eigentlich gut erwischen.
Genau. Und jetzt ist nur die Frage, macht es Spaß, darauf rumzukauen? Da bin ich noch ein bisschen skeptisch durch diese Welle.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das doch ganz gut ist.
Ich glaube, wenn sie so liegen würde, wenn sie quasi an der Seite liegen würde, ja. Aber stell mir vor, hast die quasi, sie rutscht so drauf, als würdest du wie eine Spange tragen.
Ja, wie wenn nicht du beim Kieferorthopäden Abdrücke machen musstest.
Ja, genau. Und ich meine, klar, deine Zähne werden größer. Ich weiß nicht, wie groß die Dinger sind, aber klar, auch irgendwo an den seitlichen. Aber wenn du vorne, so, weißt du, wie ich meine? Dann ist es nicht so geil.
Ja,
wenn du es anders drauf passt, kann ich es mir extrem gut vorstellen. Wir müssten es eigentlich ausprobieren.
Wie heißt eigentlich das Ding?
Cascatelli.
Cascatelli, genau. Man kann es, glaube ich, auch kaufen. Also ich sehe hier. Bei Google gibt es auf jeden Fall ein paar.
Ja, sehr gut.
Paar Möglichkeiten.
Weil ich für die Leute, die gerade Alexa haben, Alexa, bestelle Cascatelli. Viel Spaß damit.
Aber wobei derzeit nicht lieferbar. Bei
was?
Amazon zum Beispiel. Also irgendwo wird es das schon geben, glaube ich.
Ich habe mehrere Cascatelli-T-Shirts gefunden.
Ich bin gespannt. Also finde ich geil, dass da auch Leute sagen, nee, die Nudel ist noch nicht ausgereift, da muss ich noch was tun.
Also ich finde tatsächlich, ich meine, das ist eine witzige Geschichte, so, und dann hockt sich der da 3 Jahre hin. Ich stelle mir natürlich vor, dass der 3 Jahre jeden Tag 8 Stunden an dieser Nudel sitzt.
Ja, seine aber Frau völlig verzweifelt, die Kinder, wo ist Papa? Aber er hat gesagt, mit so einer Kopflampe. Im
Nudelkeller.
Hier mit diesen, wenn so Uhrmacher so Brillen davor haben, so feilt er da in dieser Nudelform, baut so Prototypen aus Lehm, einfach nur, dass die Nudel da besser wird.
Hat auch schon irgendwie Augendinge und dann kommt irgendwie ein Kind, sagt, Papa, kommst du da aus dem Spiel? So, nein, ich sag doch, hier kann kein neuer Sauerstoff rein, geh raus. Und dann das Licht schadet der Nudel und ja, es ist, ich kann mir schon vorstellen.
Hat dann auch so Vorrichtungen, wo er so den perfekten Kochpunkt dann trifft, weißt du, mit so Erlenmeyer-Kolben und so, okay, die Temperatur liegt bei 98 Grad und Salz 12,7 Gramm und
ja. Ich glaube auch. Ich glaube nämlich, das ist zum Beispiel mit Freunden auf dem Bier draußen hocken und mit der Familie so auf der Veranda ein bisschen grillen am Sonntag und dann erzählt er noch so am Anfang, ja, ich würde gerne neue Nudeln entwickeln. Und dann über die nächsten Jahre verliert er die Freunde. Ja. Die Ehe wird auf die Probe gestellt, die Kinder erkennen ihren Vater schon nicht mehr. Und dann ist aber wirklich so, dann kriegt er diesen Preis, ja, Gott sei Dank. Und hat sich all die Mühen haben sich gelohnt.
Eigentlich könnte man es schon wieder verfilmen, so als ja Down und dann wieder Abphase. Ne? Das ist so für die Passion. Das hat sich alles gelohnt am Ende. Die Menschen lieben seine Nudeln, aber er selber ist daran zugrunde gegangen.
Ja, so Ben Affleck, Matt Damon haben es produziert und ja, ich sehe das.
Genau,
so eine Underdog-Story.
Ich habe mir aber auch gerade überlegt, als du das so erklärt hattest, der ist wahrscheinlich ein wahnsinnig unsympathischer Typ auf Hauspartys, weil du mit dem so ins Gespräch kommst und der dann irgendwann so nach 1,5 Stunden immer noch erklärt, so nein, also die gängigen Barilla-Spaghetti, die kann man wirklich nicht mehr essen. Also was da produziert wird, du musst an der Form der Nudel und so und dann das Mischverhältnis vom Weizen zum Grieß und nein. Und, das irgendwann gehst du einfach.
Ich auch. Ich glaube auch, selbst einfache Grillpartys verkommen zu einem Diskussionsmonologforum, wenn du auch nur einen einfachen Nudelsalat zum Fleisch
reichst. Ja, das wollte ich gerade sagen. Er kommt, ja, ich habe Nudelsalat mitgebracht, so. Und er guckt so, mit Penne.
Ja.
Und warum? Okay. Also, ist das wirklich die beste Nudelsorte, die du gefunden hast? Ja. Würdest du sagen, dieser Nudelsalat ist am besten mit Penne?
Ja. Forkery-mäßig, vielleicht. Oder wie war es? Ich habe keine Ahnung, was Forkalicious.
Gäbe es keine Nudelsorte, vielleicht, die besser gewesen wäre als Penne.
Aber ich muss ihm lassen. Ich finde es gut, dass er sie nicht irgendwie Pashmanelli genannt hat oder sowas.
Ja.
Und dann nicht noch seinen Namen unbedingt mit reingebracht hat, sondern einfach Cascatelli. Finde ich aber sie sieht cool aus. Sie wird mich interessieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mir eben so wie eine Spange draufrutscht, wie so ein Zahnschoner. Aber ich finde sie interessant. Ich wäre auch bereit, dieses T-Shirt zu kaufen, das ich gerade gefunden habe. Ich bin ein ziemliches Konsumopfer.
Ich finde es auch ein bisschen traurig, dass erst ein amerikanischer Podcaster kommen muss, um diese Nudel zu erfinden und das nicht so eine alte italienische Oma gemacht hat. Aber gut. Das
stimmt. Aber die hatte vielleicht auch nicht die Mittel.
Ja, und auch vielleicht einfach nicht die Lust. Also du hast wirklich 87 Nudelsorten und da denkst du dir auch so, irgendwann reicht's auch mal, oder?
Ja, also ich glaube, Italien hat genug Nudeln erfunden. Die können sich jetzt mal zur Ruhe setzen. Jetzt ist Herr Pashman dran.
So, jetzt lassen wir mal die Passion. Profis dran.
More Pashman, more energy. Ja, jetzt lassen wir die Profis
dran. Oh, aber jetzt hätte ich schon Bock da mit so einer guten Bolognese. Dass er so, du hast halt in dieser Biegung hast du so ein ganzes Stück Hackfleisch. So.
Mhm. Also wie gesagt, ich sehe das schon. So ist es nicht, ich sehe das. Mir wird schon jucken. Die Cascatelli. Naja, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir sie irgendwo. Und dann werden wir die mal vergenussferkeln, würde ich sagen.
Ja, finde ich gut.
Aber so richtig boxlos. Gut.
ja, das ist zum Thema
ist die Folge?
Nudeln.
Potsblitz, oder? Ja. Oh Gott. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, nur. Ich weiß, dass wir öfter schon am Anfang gelacht haben, aber holy fuck, das hat. Ich habe Kalorien verbrannt.
Eigentlich müssten wir aber auch Potsblitz in Caps schreiben. Weil das ist ja auch ein Ausruf.
Natürlich. Ausrufezeichen oder ohne?
Ich habe gerade auch überlegt, ich glaube, ich würde es jetzt ohne schreiben, aber ich habe überlegt, generell bin ich gerade beim Thema Satzzeichen, weil ich eigentlich ein großer Freund des Ausrufezeichens bin. Mhm. Ich mag das Ausrufezeichen wirklich sehr gerne, weil es auch so ein Statement einfach ist. Ich mag den Punkt nicht so ganz, also er ist schon sehr basic, er ist eigentlich so der Apfel unter den Satzzeichen, aber manchmal ist er mir zu passiv-aggressiv, weißt du?
Ah, ich verstehe. Aber ja gut, wenn der Park passiv-aggressiv ist, dann sind die
Moment, sind wir gerade unbewusst in die Kategorie, was ist deine Lieblings abgerutscht?
Ich weiß es nicht, ich glaube, wir haben schon mal über Satzzeichen gesprochen. Aber wenn du sagst passiv-aggressiv, würde ich Punkt als aggressiv gelten lassen.
Ja.
Das ist
oder wie die spanische Bezeichnung ist, los puntos suspensivos, wie mir dieses erste Bild bei Google sagt, wenn ich Satzzeichen google.
Und welches Satzzeichen ist das?
Drei Punkte.
Echt? Oh, ist es dann Aber Suspense ist doch dann quasi wie die Spannung. Ist das dann spannungssteigernd oder bin ich bescheuert?
Ja, im Deutschen heißt es Fortführungspunkte.
Wow.
Ja, mega spannend. Aber
das ist geil.
Ich finde auch die eckigen Klammern immer cooler als die geschwungenen. Ich finde, eckige Klammern sind so ein bisschen retro. Das ist so das Times New Roman.
Aber eckige Klammern sind sehr deutsch.
Ja, aber irgendwie haben die sind so griffig, weißt du, die rahmen das so ein.
Ja, I see. Ja, okay. Aber sie haben, ich finde, sie haben so ein bisschen was von diesen Tacker-Klammern.
Was also, ja, es sind per Klammern. Se nicht schlecht, aber es wirkt so ein bisschen so, naja, also wenn Amerikaner ihr Holz aus Pappmaché und Holz bauen, ihr Haus, ja, genau, ihr Haus, dann baut der Deutsche sein Haus auf Zementfundament mit Backsteinen. Und so ist für mich die eckige Klammer.
Ja, stimmt. Also sie hält, wenn die Runde nicht reicht, nimm die eckige, die hält die Dinge beieinander. Ja, stimmt. Natürlich, ja. So.
Ich weiß nicht, ob die Runde das hier wirklich so halten kann. Nehmen wir mal besser die eckige.
Du weißt, dass wenn die eckige benutzt wird, dann ist es ernst. Dann stehen hier Dinge, die wichtig sind.
Ja.
Und die auch alles so beieinander halten. Aber wie hieß die gerade auf Spanisch?
Los Corchetes. Oder wie man es ausspricht.
Nee, das vorher, das mit dem Suspense.
Ach so, los puntos suspensivos.
Pass auf. Wenn du eine Hausarbeit schreibst an der Uni und dann schreibst du ja bei der Verwendung des Punkt in Klammer los puntos suspensivos, dann glaubt dir doch dein Prof niemals, dass das die echte Übersetzung ist. Das ist das so. Aber sicher doch. Ja, okay, ich verstehe. Aber die eckige Klammer. Ich schaue sie gerade an auf meiner Tastatur. Oh, Moment! Was ist denn mit der geschwungenen Klammer?
Was ist denn die geschwungene Klammer? Diese?
Die ist auf deinen eckigen, auf der Zahl 7 und auf der 0.
Ah, nee. Also finde ich wirklich richtig scheiße.
Ja.
Weil, muss ich sagen, war ich wahnsinnig schlecht im Schreiben mit der Hand. Also sah bei mir wirklich immer absolut verkrüppelt aus.
Ja, kenne ich.
Und deshalb habe ich so eine Aversion dagegen entwickelt.
Oh, okay.
Also an sich witzig, dass da so ein Schwenker drin ist, aber habe ich mich nie anfreunden können mit.
Sie ist halt eigentlich die italienische Version der eckigen Klammer.
Das stimmt.
Weil während die eckige, also diese deutsche Arbeitsamkeit, die man ja früher vor allem kannte, ihr faulen Schweine, und also wir auch, und so ein bisschen widerspiegelt, hast du die italienische so, ab und zu machen wir die Pause. Und dann machen wir wieder ein bisschen Spaghetti und bla bla bla. Und so ist so ein bisschen die geschwungene, die ist ein bisschen eleganter. Mhm, sie könnte auch französisch sein. Aber hast du jemals, wenn du sagst, du warst in der normalen Handschrift nicht so der.
Ja, da, also.
Der Connoisseur.
Nee, ich hatte auch keine gute Handschrift, nee.
Konntest du jemals das Und-Zeichen schreiben?
Ja.
Ich habe mir das wirklich, muss ich ehrlich sagen, erst Jahre später angeeignet, das wirklich richtig zu schreiben.
Nee,
mein Unzeichen war einfach so, eine 8. Oder mache ich hier noch so ein Schwänzchen ran?
Nee, das geht gut.
Also mittlerweile ja. Also ich meine, ich benutze es ja so nie, aber das kann ich mittlerweile. Auch das Ad ging schnell. Aber so Satzzeichen, ne? Interessant ist aber eigentlich das Fragezeichen ist auch ein sehr interessantes Ding.
Ja, das mag ich gerne. Nee, das ist so. Das war schon immer da. Es hat so eine Aufgabe, die erfüllt es wirklich perfekt. Alle wissen, was gemeint ist. Finde ich gut.
Ja, stimmt schon. Ausrufezeichen schon aber auch geil, ne? Du hast so einen Ausruf, du hast so eine Verbindung mit einem Imperativ, ne? So dieses, mach das! Ausrufezeichen.
Ich sehe gerade, hier gibt's auch diese paar neumodischen, modernen Zeichen. Also sowas wie Ad, Eurozeichen, Prozent. Sind auch leider keine spaßigen Zeichen. Also wo der Punkt, das Fragezeichen und so eher noch so gediegen sind, weißt du, okay, bei diesen Zeichen wird gearbeitet wirklich. Die vermitteln wenig Spaß tatsächlich.
Was ist denn bei dir dann mit dem Hashtag oder der Raute?
Ja, das wollte ich nämlich sagen, es tat mir früher sehr leid, oder die Entwicklung tut mir eigentlich leid, dass die wunderbare Raute jetzt mittlerweile zum blöden Hashtag verkommen ist.
Ja, also gefühlt alleinig, ne? Also jedes Mal, wenn irgendwo eine Raute kommt, das wird Hashtag.
Ja, genau. Also,
ja, stimmt schon.
Ich glaube, das wollte die selber nicht, aber es ist so, okay, die Masche funktioniert, ich bin jetzt eben der Hashtag, dann mache ich das, ich reite es tot, die Leute akzeptieren mich so, ich mache meine Kohle damit. Aber so richtig Spaß macht's auch nicht, weil tief im Inneren weiß die Raute, ich bin eigentlich eine Raute.
Das stimmt. Ich glaube, mit den Social Media, mit dem Aufkommen des Social Medias kam auch der Doom für die Raute. Aber zu welchem Preis?
Ja, genau.
Weil du bist quasi wie ein guter Schauspieler, der nur noch diese Komödien macht.
Ja, so Adam Sandler damals so in den 2000ern. So, du könntest auch mehr machen, aber du weißt, okay, diese Dulli-Sachen, die funktionieren einfach. Ich mache, die Leute wollen es haben.
Ja, oder Matthew McConaughey zum Beispiel, der dann nur noch dieses oben ohne Sunnyboy-Ding gemacht hat, bis er dann gemerkt hat, so, ey, ich möchte eigentlich wieder auch mal meine Indie-Sachen und Method-Acting und, ja, stimmt schon. Boah, arme Raute, ne?
Tut mir wirklich leid, ja. Und dann ganz komisch finde ich jetzt hier, was ich sehe, das Gradzeichen sieht für mich leider immer wie ein Fleck auf dem Papier aus.
Das Gradzeichen?
Ja, also dieser Kreis, der so oben ist, also wie Grad Celsius, du machst ja dann so C so. Und dann guckt er ja noch so ein,
Grad, ja.
So ein Dutzel dran, ne?
Ich dachte jetzt Grad mit T und dann hört es nicht. Ja,
falsches Zeichen.
Das ist halt,
also da nochmal, das könnte auch nochmal ganz neu gebrandet werden.
Ich finde das so geil. Das ist so einfach, du liest 37 und hast du da so dieses Bömmelchen da oben. Und was ist Grad? Ist eigentlich weird. Ist echt seltsam irgendwie.
Ja.
Sprache, ich verstehe dich
nicht. Was ich cool finde, wo ich mich dann manchmal freue, wenn es da ist, mittlerweile aber in dem Kontext völlig abgedriftet und kann man eigentlich nicht mehr so sehen, ist das Sternchen. Seitdem es als Gender-Sternchen die politische Diskussion bestimmt, ist der Spaß leider weg. Aber früher habe ich mich sehr über ein Sternchen im Text gefreut, weil es dann immer noch so ein bisschen extra Spaß versprochen hatte. Weißt du, so, ein Sternchen, mal gucken, was in den Fußnoten steht. Und dann standen da noch so ein paar Zusatzinfos.
Ja, gut. Und du meinst ja jetzt gerade im Sinne von nicht, dass es schlimm ist wegen Gendern, sondern diese ganze Diskussion,
ja,
die dann wieder
genau
kommt.
Ja, genau.
Das typische Social-Media-Ding quasi. I see. Dass man quasi sagt, ja, stimmt, Sternchen war ja früher tatsächlich Fußnote.
Genau. Das war so ein Gimmick. Ja. So, du musst es nicht lesen, du kannst einfach weiterlesen, es fehlt dir nichts. Aber wenn du noch mal so ein extra Ding haben willst, so ein kleines Schmankerl, dann gibt's das da unten noch.
Ja, stimmt. Ich finde, Sternchen war auch immer netter. Ich meine, klar, du kannst es ja dann nur einmal benutzen als irgendwie dann Fußnote quasi hoch 1, hoch 2 oder sonst was. Klar, irgendwann musst du es benutzen natürlich. Aber ja, ich verstehe. Ich habe gerade noch geguckt, weißt du, was ich nicht mag und was ich auch, glaube ich, nie benutze,
ist das. Ich habe jetzt, ich hätte nämlich aufs Apostroph getippt.
Das mag ich eigentlich.
Ja.
Warte mal, mag ich das Apostroph?
Ich mag es in einem Kontext vor allen Dingen, heute sind wir sehr linguistisch, nämlich bei Namen, die im Genitiv sind, die aber eh schon auf ein S enden. Also, mir fällt jetzt kein Name ein, der auf S
endet. Ja, du kannst zum Beispiel, wenn du sagst, ein Genitiv mit Max zum Beispiel, hast du ja das Ausrufezeichen.
Genau, dann ist einfach nur das Apostroph am Ende des Namens oder noch irgendwas dahinter. Das
finde ich mal witzig. Also sowas wie Max Ruf hat sich verschlechtert oder so.
Genau.
Doch, Moment.
Ja.
Ja, klar, ja. Ja. Der Ruf des Max. Maxes Ruf.
Maxes. Boxes. Potsblitz.
Halt mir jetzt vertan, nicht stimmt doch, oder? Bin ich bescheuert?
Ich wollte kurz noch mal einwerfen, man sagt ja Komma, Punkt und sowas, aber man sagt nicht Stern, sondern Sternchen. Aber man sagt ja nicht Pünktchen oder so.
Außer bei Pünktchen und Anton.
Stimmt. Touché.
Jetzt pass auf, ich sag dir, was ich nicht mag. Ein
Hitler.
Ich hab's mir einfach gemacht, ne? Das Semikolon. Semikolon. Strichpunkt genannt, ja?
Mhm.
Quasi das Komma mit einem Punkt drüber. Benutzt du das jemals?
Nein. Es ist auch immer verwirrend, wenn man in einem Text so zwei getrennte Sätze hat, die mit einem Semikolon irgendwie doch verbunden sind, weil
ja,
also entweder wäre es ein Punkt gewesen oder ein Komma, du brauchst es nicht. Du brauchst
das
es
ist so halbgar. Da hast du dieses fürs Komma ist zu wenig, Punkt ist scheinbar zu viel, was soll das?
Ich habe das Gefühl, alle Leute, die ein Semikolon benutzen, die rechnen noch in Mark um.
Ja, wir würden das schon machen. Gut. Bei mir ist es immer
Moment,
Euro, Mark, Reichsmark.
Rechnest du wirklich noch Taler, Golddukaten,
Groschen,
Steintafeln, Pfauenfedern, Kieselsteine?
Säcke mit Steinen und Türklinken. Also, Das ist lustig. Also nein, im Regelfall nicht. Ich rechne dann um, wenn ich mich... ich baue dann einen Allmann. Ich rechne dann um, wenn ich mich aufdeck über
Tor. Ja, ja, Weise. Natürlich. Das ist ja auch der einzige Grund, warum Leute das machen.
Absolut. Und ich hatte neulich, ich war... warte mal, jetzt so gestehen. Ich war neulich essen und habe mir so eine Salatbowl geholt. Und die war sehr lecker. Und die hat gekostet, da war Avocado drauf und Feta und bla bla bla, ne? So Avocado-Creme, so. Und die hat gekostet, keine Ahnung, lass 13,90 sein oder sowas, ja. Also, ja gut, mittlerweile diese ganzen Bowls kosten so und so viel, passt. Und dann sah ich da auf der Karte ein Avocado-Brot und ich habe auch ein Bild dann gegoogelt. Und das war wirklich so eine Brotscheibe. Mhm. Und da war Avocado-Creme drauf und ungefähr die Menge, die ich auch in meiner Salatbowl hatte. Und dieses Avocado-Brötchen, da war nichts sonst dabei, kostete 13,90. Und wenn du das mit dem, du konntest in deiner Bowl auch noch für 3,50 noch Räucherlachs reinholen. Oder du hättest dir das eben selb große Brötchen mit Räucherlachs nehmen können für 16,90. Und es gibt Grenzen. Und da war ich so, dass ich sag, 34 Mark! Da räuch dann auch das R. Was ist nur in sie gefahren? Aber das ist dann schon was, wo ich mir denke, holy fuck. Und dann ist in meinem Kopf, ich meine, du musst aber überlegen, ich bin auch wirklich mit Marc aufgewachsen.
Und ich meine, ich hatte ja, aber Marc ich schon denke, sehr lange. Also es fühlt sich immer so ein bisschen an wie der eine Freund, der seine Ex-Freundin nicht loslassen kann. Und dann immer, weißt du, weil es ist mittlerweile 20 Jahre her, kommt ja. Über 20 Jahre. Ihr müsst drüber hinwegkommen, Leute.
Nein, ich sag da nicht, das ist Buch, hier haben sie meine Mark und meine Groschen. Aber
da kam ein kleiner Junge, Extrablatt.
Heute Abend bei der Bierparty spielen wir Flunkenball.
Ja, schnippst ihm so einen Taler zu.
Nimm das, Junge. Gib mir die Tageszeitung. Und dann habe ich so meine Melone auf.
Ja, und dann gehst du zu so einem Schuhputzer und lässt dir dann die Schuhe so kurz am Straßenrand so sauber machen.
Das ist, während ich diese Zeitung lese. Und ganz kurz, kurzer Exkurs. Als ich da fertig war und quasi mit der Hand, Buche, ne, so mit der Hand doch gedroht habe, der Federhandschuh und so, bin dann bei meinem Gehstock weiter und I shit you not, der Teil ist jetzt wahr, dann kam mir eine Familie entgegen. Es war ein Samstag, früher Nachmittag, sonniger Tag da zu diesem Zeitpunkt und es kam mir eine Familie entgegen, Papa, Mama, zwei Brüder und zwei Söhne und eine Tochter. Ja, fünf Leute.
Zwei Kinder und eine Tochter.
Ja. Und dann kamen die und sie alle hatten einen oder eine Fedora
auf. Nein!
Ja. Alle. Und die waren, also Kinder vielleicht so zwischen, der eine glaube ich war so 12, die anderen so 14, 16 in die Richtung und sie alle hatten ihn. Und dann hatte der Vater irgendwas gesehen und ist mit den Kindern in einen Laden. Und ich habe mir gedacht, dass Familie Frederik Fedora nun dazu übergegangen ist, sich Zylinder zu kaufen.
Ja.
Dass er vorbeigeht und sagt, oh mein Gott, das ist ein stattlicher Zylinder. Kinder, Potzblitz.
Und dann sind dann die da alle rein. Kinder so nacheinander, die ganze Familie so von Größe bis Klein. Geordnet, ja. Aber also These 1, es war einfach irgendwie Schulaufführung und die haben zusammen was aufgeführt und brauchten einfach das gleiche Kostüm. Ja. These 2, es ist wie wirklich im Comic, wenn eine Familie so ein Gadget hat, damit man die zusammen ordnen kann. Also keine Ahnung, ja. Milhouse hat blaue Haare und seine Eltern sehen einfach genauso aus, haben auch blaue Haare.
Ja, ja.
Oder die müssen irgendwann mal an so einem Fedora-Laden vorbeigegangen sein und sich gedacht haben, das Ding wird jetzt unser Familienmarkenzeichen. Und seitdem jedes Kind, wie Maggie mit dem Schnuller, zack, Fedora drauf. Einfach nur, damit Corporate Design auch auf alle zutrifft.
Also das war bizarr, aber auch sehr witzig. Aber ich habe auch geguckt, ob es irgendwo ein Hutfestival an einem Tag gab.
Turns out, nein, es gab noch nie jemals in Deutschland ein Hutfestival irgendwo.
Das Hutgassenfest
bei Hutfestival. Wo sich Hutliebhaber über die neuesten Huttrends austauschen können.
Also glaubst du nicht, dass es eine Hutmesse gibt?
Doch. Also ich glaube, es gibt wirklich von allem eine Messe. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich so Werbung dafür sehe, was es wirklich für Messen gibt. Und wie viel, also da müssen ja auch Leute hingehen. Das muss sich ja auch lohnen, weißt du, also das.
Es stimmt, ja.
Aber Hutmesse gibt's bestimmt.
Aber du musst auch überlegen, also Messe ist ja auch oft, ich verbinde ja mit Messe dann sowas wie Frankfurt Messe und bla bla bla, aber eine Messe ist ja auch manchmal so eine Viertelsporthalle mit 5 Tischchen.
Ja, ja, das stimmt.
Und sehr wenig.
So, Flo, Zulauf. Und jetzt können wir unsere Reise planen für dieses Jahr.
Ja.
Oh nein. Also es gibt erstmal die Hutmesse in Hamburg.
Natürlich.
Die ist aber abgesagt. Achtung, die Messe ist abgesagt. Neuer Termin folgt in Kürze. Schade, okay. Dann gibt es aber noch die Messe. warte. Ja, und das finde ich gut gewordet. Mut zum Hut 2024. Oh, ja.
Das schön.
Das Angebot umfasst dabei mehr als 15.000 Hüte.
Also, ich habe ja kein Hutgesicht und kein Hutkopf. Aber 15.000 Hüte, da müsste auch einer für mich dabei sein.
Irgendein. Und du wirst dir jeden einzelnen aufsetzen.
Ich muss. Ich hoffe, das geht mehrere Tage, denn ich brauche Zeit.
Ja, wirklich so. Nein. Nein. Nein.
Nein.
Ich finde das Wort Hut auch wirklich gut. Also, das ist so,
schon wieder in Reimform.
Ja, das ist so ein bisschen wie bei kurzen Telefonnummern. Du weißt, das Wort hat nur 3 Buchstaben. Das muss sehr früh da gewesen sein. Und so Konsonant, Vokal, Konsonant, das wirkt so basic, das wirkt so alt, eingesessen, so, finde ich richtig gut.
Ja, Hut und gut gehen ja auch gut von der Zucke.
Muss das stimmt, sagen.
Ja. Also Hut ist schon so, das ist eigentlich witzig, weil es hört sich auch langgezogen an, ähnlich wie Huhn, Hut, aber es funktioniert gut.
Ja, aber Hut, okay. Also Hut auch wirklich was gar nichts mehr so in der Modewelt wirklich zu sagen hat, oder? Also wurde vieles abgelöst von der Mütze.
Ja, ja.
Leider, aber das ist auch so.
Das ist auch gerade gar nicht so, ne? Also ich nicht, dass ich jetzt die aktuellen Modetrends im Kopf hätte, aber ich sehe wenig Hüte.
Nee, ja, entweder Beanies oder so Baseball-Caps, also diese mit diesem gebogenen Schirm, so, das ist gerade so Trend. Aber es gibt ja dann immer wieder so Videos, wo Leute dann wie bei Peaky Blinders oder so rumlaufen und dann schreiben Leute so, oh mein Gott, warum ist diese Mode jemals ausgestorben? Warum laufen wir nicht alle wieder so rum? So, ja, Bro, weil ihr euch keinen Hut kauft und den aufsetzt und sagt, grüß Gott, ich lüfte den Hut und den an den Huthaken hängt, wenn der reinkommt. Das macht halt keiner.
Das ist tatsächlich stimmt, wenn du einen festen Hut hast.
Ja.
Also nicht, jetzt weißt du, so ein Mützchen, das lässt du schnell im Täschchen verschwinden. Ein Hut.
Ja.
Stimmt, den muss er auch erstmal
unterbringen. Der ist Arbeit, ja.
Das stimmt, wenn du irgendwie in der Kneipe bist und es ist ein bisschen voll, was man, also gut, du kannst den Hut auflassen, aber ist ja auch nicht, du bist ja vornehm, ne? Du ziehst ja den Hut dann ab, wenn du irgendwo
reingehst. Du lüftest ihn. Du nimmst ihn nicht ab, du lüftest ihn.
Stimmt, du lüftest ihn. Und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Daran habe ich gar nicht gedacht.
Und ich glaube, so ein Hut braucht auch Pflege.
Ja. Ich glaube, ja, doch, auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich mir allein schon Cappies ansehe, wie die manchmal, was die für Speckränder oft haben bei Leuten, knapp früher.
Andererseits bist du wirklich bestens gewappnet, falls es spontan anfängt zu regnen.
Ja, manche sagen, dafür würde sich auch eine Kapuze lohnen. Aber ein Hut, ich meine, Kapuze, stimmt, du bist ja nicht, also Kapuze hast du normalerweise ja nicht so auf im Regelfall.
Ja, oder also du machst Schocken es halt so wie die Cowboyhüte, die so eine Schnur haben. Da kannst du den Hut halt so nach hinten kippen und der fällt trotzdem nicht ab und dann kannst du ihn dir wieder aufsetzen.
Also warum nicht gleich ein Cowboyhut? Aber der ist noch unkamperter, ne? Also noch.
Ich bin jetzt aber noch mal bei der Familie mit den Hüten. Was glaubst du, war, also haben sie irgendwann gesagt, so, wir sind Familie Hut, wir brauchen einen Signature-Move, wir müssen irgendwie auffallen unter den ganzen Familien. Wir sind nicht die Sporty-Family, wir sind nicht Spicy-Family, wir sind Hut-Family.
Entweder das, dass sie irgendwie, vielleicht war es wirklich mal so eine Initialzündung, dass das beim ersten Kind, keine Ahnung, war irgendein Schulfestival und die ganzen Eltern waren so toll und irgendwie haben sie sich so untergebuttert gefühlt und dann hat der Papa überlegt, ey, oder die Mama oder beide, was machen wir, dass wir ein bisschen mehr auffallen? Sind wir wirklich die unauffälligste Familie Deutschlands? Oder sie hat ihn kennengelernt und er hatte schon immer eine Fedora auf, oder eine, und sie hat dann ihm nachgefragt und das ist einfach so ein Familiending. Und er hat auch gesagt, ihm wurde gesagt, das ist auch so eine Familientradition, wenn die Frau dann irgendwie einheiratet, muss auch sie und deren gemeinsame Kinder müssen dann Hüte tragen.
Ja.
Also ich glaube, das ist so eine Erbsache.
Ja, das kann durchaus ganz gut sein. Ja.
Also ich glaube nicht, dass irgendwas Neues ist. Ich glaube, das ist schon so ein richtig, wenn wir aus dem Haus, wir sind eine Hutfamilie. Ihr wisst es, Kinder.
Ja, oder nicht aus dem Haus. Irgendwem ist was passiert, also so der Rasierer ist abgerutscht beim Kopf schneiden oder so. Und dann haben sie gesagt, okay, bei einem sieht es blöd aus, wir machen es bei allen einfach.
Das wäre aber süß. Aber das glaube ich nicht.
Oder die hatten einfach einen Termin bei Picture People und haben so ein kitschiges Familienfotoshooting gemacht.
Das ist das mit Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Aber ja, am besten in Sepia-Tönen.
Ja. Wobei ich das ganz geil finde, manchmal sehe ich das, wenn so Paare das so als Joke machen, die ziehen sich dann so gleiche Polunder irgendwie an und dann machen die halt so Trollbilder, so ganz ernst, aber in so ganz komischen Posen. Das finde ich dann schon wieder sehr witzig.
Ja gut, das ist ja Troll. Also das ist so, wenn man sich dessen bewusst ist, aber es gibt nichts Schlimmeres als, wir haben bei uns neben, da sage ich jetzt keinen Namen, weil wahrscheinlich habe ich schon 100 Mal erzählt, mit Namen. Es gibt bei uns in der Stadt, also ein Fotohaus, und die haben immer so Glaskästen und da werden immer die aktuellen Fotos abgebildet. Das ist ein bisschen...
Oh, das ist aber ganz schlimm. Das ist ja fürchterlich. Das ist ja wie wenn du... Ich könnte niemals auch zu einem Friseur gehen, der an so einer belebten Straße sitzt und wo du einfach reingucken kannst, wenn du vorbeigehst und siehst, wie dir die Haare geschnitten werden. Das finde ich so unangenehm.
Das ist so schlimm, ja. Das, also richtig. Und am besten irgendwo, wo es wirklich belebt ist.
Friseure in so einem Einkaufszentrum, wo ich mir manchmal denke, wer geht denn hier zum Friseur? Warum macht ihr das denn?
Weil oft haben die dann so kleine Trennwände oder so. Aber wirklich so, hier, da sind wir. Das ist, nee, geht gar nicht.
Und du siehst ja, also, selbst wenn es am Ende dann ein guter Schnitt ist, sieht der Zwischenprozess beim Schneiden, da wird mal was umgekämmt, hochgebürstet, vielleicht mal auch hier mit der Sprühflasche nass gemacht. Ja. Es sieht ja immer scheiße aus zwischendrin.
Ja. Nee, also das geht gar nicht. Also nee, da finde ich auch, kann ich gar nicht ab. So, jetzt, was hatte ich
ursprünglich gesagt? Beim Fotoladen gesagt, waren wir, bei der Fotobox.
Fotoladen, ja, also du siehst nicht, wie die Fotos von Leuten gemacht werden, aber da werden Fotos ausgestellt.
Ne? Ja, ja.
In diesem Kasten. Und das ist für mich Quell unerschöpflicher Schadenfreude seit 20 Jahren. Jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, seit Dekaden, bleib ich stehen und lach mir den Ast ab. Egal, alleine oder mit anderen Leuten und mach mich drüber lustig.
Aber wirklich, ich mein, den Bauch halten. seitlich auf dem Boden wieder laufen.
und dann
weitergehen. Dann einfach ganz normal straight wieder weitergehen.
Ja, passt. Schönen Tag noch. Und das Problem ist, das ist nämlich immer, du hast diese Familien-Naturfotos mit so einem ganz ekligen Weichmacher. Du hast immer diese ekligen Studio-Sepia-Fotos. Und es sieht nichts natürlich aus. Es sieht alles in der Sun immer, I'm sorry, die Männer sind böse, aber es sind immer diese Bauernfotos. Also nicht Fotzen im Sinne von Frauen, sondern Gesichter. Also dieses, Entschuldigung, das ist wichtig, sehr wichtig. Ich meine, diese Gesichter, das ist einfach so dieses typische, dieses Klientel. Und um Gottes Willen, wenn die damit Freude haben, ja, natürlich, alles cool. Aber es sieht einfach scheiße aus. Und es liegt jetzt nicht an den Gesichtern per se, weil, um Gottes Willen, du suchst dir nicht aus, wie du aussiehst. Um Gottes Willen, alles cool. Aber es gibt Fotografen, die können dich besser in Szene setzen. Und nicht, dass du schlechter aussiehst als in echt. Und das ist so schlimm und die sehen immer scheiße aus.
Ah,
ich glaube, ich habe ein Foto gesehen in 25 Jahren, wo ich sage, geht schon. Und der Rest ist so, holy fuck, was passiert hier? Das ist, du gehst ja da rein, weil du schöne Fotos haben willst.
Ja, ja.
Und wie gesagt, wenn die Leute rausgehen und zufrieden sind, be my guest, ist wirklich schön. Aber ich denke mir so, Mann, wenn ihr wüsstet, es gibt bestimmt Fotografen, die können euch so viel schöner in Szene setzen. Aber ja. Es ist
belastend. Ich finde das schön, dass du dir das immer wieder anguckst. Das ist so ein bisschen wie wenn man bei einer Achterbahn dann rauskommt und sich so die Fotos der anderen Waggons anguckt, die so fotografiert wurden. Und das einfach in sehr lange und sehr langsam. Weißt du, die müssen das erstmal knipsen, ausdrucken, da reinhängen und dann kannst du wieder vorbeikommen und dir das angucken.
Also es wechselt natürlich auch, also du kannst gefühlt halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die quartalsmäßig oder halbjährlich wechseln, aber ich habe halt, es ist wirklich immer, und ich komme da immer vorbei, weil das immer so der Weg ist, an dem ich auch irgendwo, keine Ahnung, zu meinem Stammkneipen gehe oder in der Umgebung, wo ich halt öfter dann anzutreffen bin. Und da komme ich immer vorbei und bleib immer stehen und denke mir, ha, mal wieder schlechte Fotos gemacht.
Und ich sehe auch gerade, ich habe mir gerade so ein paar angeguckt, ich finde das auch leider nicht so ästhetisch. Also so gestellte Fotos, wo man sich so aufreizt, sind sowieso immer nicht ganz so schön wie so natürliche Fotos in so einer Bewegung, in so einem Umfeld einfach. Aber ganz schön finde ich auch, wenn alle das Gleiche anhaben.
Danke. Timon hat mir gerade ein Foto geschickt, Familie. Und das ist, wie gesagt, das ist jetzt per se auf den ersten Blick nichts Schlimmes. Und dann merkst du, alle haben Mann, Frau, zwei Kinder. Und alle haben so weiße Shirts und schwarze Hosen. Es ist dieser typisch weiße Studio-Hintergrund. Und
Sag nicht,
als
sag nicht.
Wäre auf der Flucht.
Sag nicht.
Ja. Es ist, ja, also das ist halt alles dieses, ich weiß nicht, es gibt wirklich gute Fotografen und ich glaube auch, muss nicht immer teuer sein oder sonst was, aber Leute, die ein bisschen besser, ich glaube anders. Wenn ich jetzt sage, Leute, Fotografen, die auch mal innovativere Ideen haben, dann glaube ich, liegt es aber nicht nur an Fotografen, oft wollen Leute ja auch genau das. Mhm. Aber ich denke mir so, warum nicht mal was, also es kann ja auch unglaublich peinlich wirken, wenn du sagst, ja, wir haben gerade eine Idee, wir wollen euch jetzt in Kartoffelsäcke stecken und keine Ahnung, verstehe ich auch vollkommen so, das wollen wir nicht. Aber bestes Beispiel. Mann mit hochschwangerer Frau in Seide gehüllt. In Sepia.
Ja.
Schön. Holy fuck, es ist so schlimm. Und das ist, wie gesagt, ich meine damit nicht, wenn die Leute nicht nach objektivem Maßstab eine 10 von 10 sind, Model. Niemand. Muss nicht. Alles cool. Hauptsache Spaß und schöne Fotos. Aber es sind keine schönen Fotos. Man ja, kann die glaub, so viel besser machen.
Ich glaube, Sepia einfach generell abschaffen. Das wäre schon mal der erste Schritt. Ich glaube wirklich, Sepia sieht nicht gut aus. Es sieht immer scheiße aus.
Also ich habe mich als jemand, der in seinen 20ern gern mit seiner Schnellkamera in Sepia fotografiert hat beim Saufen, kann ja sagen, es lag nicht am Sofa, es lag am Sepia-Filter.
Das war auch immer so, als Instagram noch neu war und man so 3 Filter auswählen konnte, dann immer Sepia. Aber nein, ja. macht es nicht. Es sieht nein, nicht gut aus.
Ich habe auch so, du hast auch keinen Kunstfilm gemacht, wenn du ihn schwarz-weiß machst. Ja. Alles gut.
Oder diese Balken vom Kino, einfach nur so oben und unten so schwarze Balken
absolute
einfügen.
Absolute Widescreen-Balken, Zigarette an der Stange und Rollkragenpulli. Du bist kein Franzose, alles cool.
ich habe aber auch so ein Foto von mir, was ich irgendwie, also ich habe mal Passbilder gemacht und da wurden noch so 1, 2 gemacht und dann war so, ja, willst du die denn auch haben? Und ich dachte mir, komm, die sehen ganz nett aus, nehme ich mal mit. Und eins steht davon bei meinen Eltern und ich finde, ich sehe da ganz gut aus, ich gucke da nett drauf und ich verstehe auch, dass das ein schönes Andenken ist. Das Problem dabei ist nur, das ist in schwarz-weiß und das sieht immer aus, als wäre ich gestorben. Also, man müsste nur noch dieses schwarze Band so um eine Ecke machen und man könnte es so vor den Sarg stellen, weil es aussieht so, ja, der Junge ist jetzt tot. Aber
kannst du bitte heimlich bei deinen Eltern so ein schwarzes Band drum machen? Ohne dass sie es merken, bis sie es merken.
Ich probiere es diese Band.
Es stimmt, es ist, du müsstest es oder so eine ganz schlecht nachkolorierte Fassung dann schenken. Also beispielsweise, weil jetzt erlaubt es ja die Technik viel besser, ne? Aber es gibt ja diese nachkolorierten Schwarz-Weiß-Filme aus den 70er, 80ern, die definitiv, also die Schwarz-Weiß-Filme sind älter, aber die nachkolorierten Fassungen, die dann so grausam teilweise aussehen, weil es ist ja auch super schwer, weil es ja wirklich dann noch Frame per Frame nachkolodiert und nicht. Aber so stelle ich mir das vor, dass du auch viel zu rote Lippen, hier so schwarz-weiß-rosa.
Ja. Schön.
Gelbe Augen. Oh, okay. So.
Also, falls. Ich habe gerade nachkoloriert gesucht, da sind auch wirklich schöne Sachen dabei.
Ich habe jetzt. Also, Timon hat mir ja gerade das Bild dieser Familie geschickt und dann nochmal einen Ausschnitt vom Vater, der so eine Mischung aus glücklich und ich will. Oh mein Gott, das ist perfekt. Das so stell mir das vor. Timon hat mir gerade ein altes Schwarz-Weiß-Foto nachkolodiert geschickt. Das hast du aber hart mit Paint nachkolodiert.
Das ist von Wikipedia sogar.
Nein, echt?
Ja.
Ich dachte, es ist jetzt eher Meme oder so.
Nein, das ist von Wikipedia.
Holy. Warte mal. Das ist ja nicht nachkolodiert, du hast halt Assets genommen und die draufgepappt. Wahrscheinlich war der nackt.
Wahrscheinlich, ja.
Ach, schön. Sehr gut. So, Leute. Oh, hat mir gefallen. War eine schöne Folge.
Potzblitz!
Potzblitz, mir fällt gar nichts mehr. Donnerlittchen! Ah, herrlich.
Heiliger Strohsack. Ich würde sagen, mit diesen Worten sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, wir konnten euch einige tolle Sachen aus der Welt der Linguistik näher bringen. Dann nächstes Mal ein bisschen weniger Wörter und ein bisschen mehr andere Sachen wieder.
Ich hoffe, ihr konntet endlich was lernen. Liebe, bis bald.
Ja, bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.